Seit gestern legt ein Generalstreik weite Teile des Lebens im Sudan lahm. Die Opposition und auch Gewerkschaften wollen so den Druck auf den militärischen Übergangsrat ausüben, die Macht an eine zivile Regierung zu übergeben. Ob das mehr als eine Hoffnung ist, das kann man durchaus bezweifeln. Am letzten Montag hatten schließlich Milizen die wochenlangen friedlichen Proteste in der Hauptstadt Khartoum blutig niedergeschlagen. Es gab vermutlich weit mehr als 100 Tote. Über die Situation im Sudan spreche ich jetzt mit Philipp Jahn, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum. Wir erreichen ihn allerdings in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wie haben Sie die ganze letzte Woche erlebt?
Die ganze letzte Woche begann natürlich am Montag für uns, als ich morgens geweckt wurde und es wurde berichtet, dass der Platz, dieser Sit-in vor dem Militärquartier, durch die Milizen geräumt wird. Und seitdem saß ich auch nur noch zu Hause. Das Internet wurde abgeschaltet. Man hat Schüsse gehört und es kamen immer weitere Nachrichten von Gräueltaten zu mir, bis ich dann am Freitag nach Äthiopien ausgeflogen bin.
Ein Sprecher des Militärrates hat nun, nachdem der Generalstreik begonnen hat, die Bereitschaft geäußert, mit der Opposition in Gespräche einzutreten. Wie glaubhaft ist ein solches Angebot?
Es hat eine lange Tradition im Sudan, dass die Eliten miteinander verhandeln. Der Militärrat hat ja auch schon vor dem Generalstreik und nach dem Massaker angeboten, weiter zu verhandeln. Es gab ja schon Verhandlungen während der Anwesenheit des äthiopischen Premierministers Abiy. Aber die Frage ist, ob durch das Vorgehen der Milizen gegen diesen Sit-in, wo ja über 100 Leute getötet wurden, Tausende verletzt wurden, ob dadurch diese Vereinbarung innerhalb der Eliten gebrochen wird und jetzt eigentlich Verhandlungen nicht mehr möglich sind.
Inwieweit, Sie haben die Milizen schon angesprochen, inwieweit hat der Militärrat überhaupt Kontrolle über alle Sicherheits- oder Unsicherheitskräfte im Land?
Also die Milizen, die Miliz, um die es hier hauptsächlich geht, das sind die Rapid Support Forces, das sind die ehemaligen Janjaweed-Milizen aus Darfur. Und der stellvertretende Vorsitzende des Militärrats, Hemeti, der auch der starke Mann im Sudan ist, der kontrolliert diese. Und dadurch hat natürlich auch der Militärrat Kontrolle über diese Milizen oder Hemeti. Die Frage ist halt, ob der Militärrat in sich homogen ist. Ich wage das zu bezweifeln. Der Vorsitzende des Militärrats, der auch vom Militär kommt, der ist letztendlich nicht so mächtig wie der Führer der Milizen.
Sie haben die Vermittlungsbemühungen durch den äthiopischen Premier Abiy Ahmed schon angesprochen. Welche Chancen rechnen Sie denen ein?
Naja, das war jetzt erstmal wieder ein Anfang für den Dialog. Es wurden ja auch Teilnehmer von der Opposition an diesen Verhandlungen festgenommen nach dem Treffen mit dem äthiopischen Premierminister. Und eine Frage, die ich ja auch gerade schon angesprochen hatte, ist, ob nicht vielleicht innerhalb des Militärrats auch verhandelt werden muss.
Es ist ja nicht so, dass die Demokratie- und Protestbewegung nicht schon etwas erreicht hätte. Langzeitherrscher Omar al-Bashir wurde im April abgesetzt. Mit klitzekleinen Zugeständnissen wird sich die Opposition sicherlich nicht zufrieden geben, oder?
Das Dokument, was über Wochen ausgehandelt wurde zwischen der Opposition und dem Militärrat, da ging es ja darum, wie viele Leute im Parlament sitzen, wer die Regierung bildet und wer den Präsidentschaftsrat, der die Übergangszeit von 3 Jahren kontrollieren sollte, wie der bestückt wird. Das war alles fertig verhandelt und sollte nur noch unterzeichnet werden. Und dann kam es eben zu der Räumung des Platzes kurz vor Eid. Und dabei gibt es ja glaubhafte Berichte, dass Zelte abgebrannt wurden mit Leuten innerhalb, Frauen wurden vergewaltigt. Und es gibt ja auch zahlreiche Berichte, dass aus dem Nil Leichen immer mehr Leichen gefischt werden. Und die Frage ist halt, ob dieses brutale Vorgehen, was bis dahin nicht in Khartoum bekannt war, sondern eher in Darfur, ob das nicht dazu geführt, dass jetzt diese Tradition des Verhandelns, die auch schon unter al-Bashir gab, ob die nicht endgültig gebrochen ist.
Die Afrikanische Union hat die Mitgliedschaft des Sudans suspendiert nach den Gräueltaten, die Sie gerade beschrieben haben, am Ende des Fastenmonats Ramadan. Immerhin, die internationale Gemeinschaft ist dagegen, so nehme ich es wahr, noch recht still. Müsste sich das ändern?
Ja, aus meiner Sicht müsste sich das unbedingt ändern. Einerseits natürlich fordern wir ja immer von den Staaten ein, dass die Zivilgesellschaft für die Rechte eintritt. Und nun haben sie das über Wochen, über Monate getan unter Hunderten von Todesopfern. Und ich denke auf der anderen Seite aber auch, dass es Sicherheitsinteressen gibt und auch politische Interessen von Deutschland. Ich meine, wir sprechen im Sudan, die Zahlen sind unterschiedlich, aber von 1 Million Flüchtlingen aus dem Südsudan, aus Äthiopien, aus Eritrea, 2 Millionen Flüchtlingen, intern vertriebenen Flüchtlingen. Und natürlich das Sicherheitsrisiko, wenn das Land in einen Bürgerkrieg abdriftet, dann hätten wir ja im Grunde einen weiteren Staat in der Region destabilisiert. Ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, dass auch die internationale Gemeinschaft, Europa, die USA, dort stärker aktiv werden und eben nicht nur die Golfstaaten, die jetzt scheinbar eine starke Rolle spielen.
Eine starke Rolle auf Seiten der Milizen?
Auf jeden Fall eine starke Rolle auf Seiten des Militärrats. Sie haben den ja mit 3 Milliarden unterstützt bereits und auch bevor die Räumung stattgefunden hat, mit den zahlreichen Toten waren die Vertreter des Militärrats sowohl in Saudi-Arabien als auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Einschätzungen und Eindrücke von Philipp Jahn von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Khartoum. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse.